Hallo zusammen. Endlich im Dazwischen mit Simi Will. In meinem neuen Podcast sprechen wir über alles. Zum Bügeln, beim Abwasch, beim Essen. Immer hörbar. Simi Will dazwischen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Dazwischen mit Simi Will. Liebe Männlein, Weiblein, Tiere, alles dazwischen, außerhalb, wie mein großes Vorbild immer sagt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe neue Zähne, ich habe mein Laptop gereinigt, von Essensresten befreit und ich habe ein bisschen Heimweh nach Berlin gehabt und spreche heute deshalb mit meinem Berliner Tongott, meinem ukrainischen Musikmeister Simon Gordev. Simon ist ein Langzeitfreund von mir und hat mich immer sehr viel unterstützt, ist einer der wenigen Musikkenner und Musikproduzenten Berlins, die wirklich wissen, was sie tun und die zudem präzise, streberhaft und auf den Punkt arbeiten. Ja, klingt erstmal unsympathisch, aber ihr werdet wissen, was ich meine, wenn wir hier durch sind. Ich sehe schon, da ist er. Mein süßer Mann da draußen auf der Schlagader Berlins zwischen Kreuzberg und Neukölln. Hallo Simon, mein Stern.
Hallo Simi und vielen Dank für die Komplimente.
Das sind keine Komplimente, das sind einfach Realitäten, die hier gesagt werden müssen, weil
vielen Dank für die Realitäten.
Ja, so sieht's aus. Simon, wir haben heute Mittag mal kurz telefoniert und ich habe gedacht, warum will ich mit dir reden? Ich will mit dir reden, weil du für mich auch so eine Berlin-Klammer bist. Immer wenn ich in Berlin bin, komme ich bei dir vorbei und wir zwei treffen uns in der Ankerklause. Das ist ein Klassiker. Und was machst du?
Ja, stimmt. Ich bin
ja
jedes Mal in der das letzte Mal in der Ankerklause war ich mit dir tatsächlich.
Siehst du mal. Und Simon, vermisst ihr mich da draußen?
Also wir vermissen dich. Wir vermissen auch viele andere Menschen, die interessanterweise jetzt in diesen Corona-Jahren aus Berlin weggegangen sind. Also zurück nach Brandenburg oder zurück nach Österreich, zurück nach Trier in deinem Fall. Es sind Lücken geblieben und die sind schwer zu füllen.
Ja, siehst du. Die ganze, ich meine, Trier sage ich schon, Berlin bestand ja irgendwie wirklich in verschiedenen Jahren kaum aus Berlinern. Ist ja nach wie vor so. Sind ja alles Süddeutsche. Aber wie kamen wir zusammen? Ich meine, Berlin ist ja so groß. Wie haben wir da zusammengefunden? Wie waren das nochmal?
Also, ich habe leider ein recht schwaches Gedächtnis, aber mein Eindruck ist, dass es über diese TV-Noir-Clique lief. Ich glaube, du hattest mit Christiane Menz damals noch Panier zu tun gehabt.
Ah ja, eine Freundin von
sie
mir,
hat irgendwas, genau, sie hat irgendwas für die Show gemacht, damals für deine Show, und sie hat mich gefragt, ob ich Ton machen möchte.
Okay.
Genau, und so kam ich wahrscheinlich dazu. Also so meine Hand ins Feuer würde ich jetzt nicht dafür legen, aber so erkläre ich mir das.
Ja, stimmt. Ich habe dich rekrutiert, weil nämlich, jetzt weiß ich es wieder, Tonleute, also die was mit Ton machen und die das gut machen, die gab es in Berlin sau wenige. Das war immer, die waren immer alle beschäftigt und alle bei irgendwelchen wichtigen Sendungen und Sendern aktiv. Und die hatten alle keine Zeit für so eine durchgeknallte Dazwischen-Kneipen-Talkshow aus Neukölln, irgendwie ihre Expertise da zur Verfügung zu stellen. Ne? Also, und da warst du dann plötzlich einer. Ah, ich weiß es. Ich kenne dich als Musiker. Ich habe dich auch als Simon the Russian, altes Projekt von dir, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das kannst du später im Gespräch noch machen. Aber da hast du selbst auch Musik gemacht. Und das hat mich so umgehauen, dass ich unbedingt wollte, dass du das machst. Und ja, du warst natürlich auch der beste Tonmeister der Welt, weil das war ja auch ein schwieriges Unterfangen aus der Raucherkneipe raus mit diesen ganzen Geräuschen, Nebengeräuschen, Alarm, Kaffeemaschine und weiß ich nicht was. Da eine gute Show, also eine Kneipentalkshow tonmäßig rüberzubringen. Ne? Hast du echt geil gemacht, da warst du der Beste.
Also ich danke dir jetzt nochmal für die Komplimente, die heute Realitäten heißen. Ja, ich muss sagen, dass ich mit der Zeit verstanden habe, dass ich mich in solchen Umfelden, also in solchen Umfelden, kann man Umfeld in Mehrzahl benutzen auf Deutsch?
Umfeldern? Ich habe keine Ahnung.
Umfelder, genau. Dass ich mich in solchen Umfeldern, die nicht so ganz steril und durchorganisiert sind, wo viel Improvisation und Chuzpe verlangt wird, ganz wohl fühle und auch solche Sachen gerne mache, die jetzt nicht unbedingt etabliert und High-Class sind.
Ja, High-Class und so weiter. Da hatten wir heute auch schon mal drüber gesprochen im Vorfeld. Ich suche hier in Trier das Dazwischen. Ne? Ich war 30 Jahre in Berlin, wie du ja weißt, und bin jetzt zurück und suche hier das, was in Berlin quasi, ja, jetzt so im Rückblick für mich, an jeder Straßenecke irgendwie unterwegs war. Alle haben irgendwelche Projekte gemacht. Und man hat gemacht und erst hinterher sich überlegt, ob das richtig oder falsch ist. So, und das bedeutete nicht, dass Leute mit viel Geld sich Projekte gebaut haben, sondern es waren oftmals Leute mit ganz wenig oder gar keinem Geld, die ständig in irgendwelchen Projekten aktiv waren. Radiosendungen, Musikprojekte, du hast ständig irgendwelche Musik produziert, wo du nicht gleich immer verdient hast, wo du aber junge Künstler quasi eine Chance geboten hast über deine Mini-Pop. Nee, wie heißt es? Wie hieß es? Mini-Pop?
Mini-Pop-Tonmanufaktur.
Mini-Pop-Tonmanufaktur, genau. Hast du ja auch irgendwie ganz viele Leute produziert, die erstmal an dich rangetreten sind. Ich will hier ein Album machen oder so, ne? Und die konnten sich ja auch ein bisschen bei dir ausprobieren und in deinem Musiktonkubus da in Neukölln sich quasi, zum Produkt machen, ohne Geld. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll.
Ich verstehe schon. Ich spule mal kurz zurück. Du hast gerade gesagt, du suchst in Trier das Dazwischen, aber eigentlich machst du dieses Dazwischen. Also du machst gerade in Trier das, was wir hier alle in Berlin gemacht haben. Du fängst mit deinem Projekt an, wo wahrscheinlich jetzt nicht so viel Unterstützung da ist, aber dafür viel Willpower und Lust und Energie, und ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall.
Danke.
Ich finde es sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön, dass du diese Berliner Tradition dann in Trier weiterpflegst. Genau, und jetzt nochmal zu dem zweiten Teil von dem, was du gesagt hast. Ja, ich sehe mich so ein bisschen wie so eine Art Hebamme für Musik. Immer wieder.
Hebamme? Hast du gerade Hebamme gesagt?
Genau, Hebamme oder Hebammer, weiß ich nicht, inwiefern da eine männliche Bezeichnung dafür gibt. Genau, Hebamme für Musik, also als Mensch, der den anderen hilft, ihre Ideen auszutragen und zu gebären. Ja, so sehe ich mich und so ist es auch. Also ich... Wenn ich mich daran erinnere, wie diese Projekte zustande kommen und welchen Einsatz das von mir fordert immer wieder, ist es so, dass da muss ich mich oft nackig machen, also im metaphorischen Sinne.
Im Geburtshaus?
Genau, ich muss da mit meinem ganzen Herzen, meiner Seele, mit meinem ganzen Energie und Erfahrung ran, damit es die Form bekommt, die... ich da spüre, die vielleicht noch gar nicht vorhanden ist, aber um sie zu gestalten, ja, gebe ich alles, sehr oft. Und manchmal ist es so, genau, Leute kommen zu mir und dann nimmt man Gesang auf, ja, und Es ist ja nicht nur eine reine Aufnahme. Das ist, ich muss ein Umfeld schaffen, in dem der Mensch sich wohlfühlt, sodass er sich öffnen kann, auch für emotional vor dem Mikrofon. Und sehr oft ist es so, dass wenn sie nach Hause gehen, diese Menschen, dass ich dann völlig zusammenbreche und erstmal auf der Couch liege und irgendwie an die Decke starre, um wieder die Kräfte zu bekommen. Ja, also das ist schon, ja, kostet mich viel Kraft, viel Energie, aber es ist auch eine Arbeit, die mich sehr erfüllt.
In Berlin hatte ich immer so den Eindruck, ja, jetzt machen wir erstmal und dann gucken wir schon und dann kriegen wir das irgendwie hin. Und solche Leute wie du, die dann bei diesen Projekten wie Simi Wildshow oder sonstige mitgemacht haben, die mussten dann die präzise Arbeit hinterher für ohne Geld leisten. Und das hat funktioniert, 10 Jahre lang. Ja, deswegen bin ich sehr verwöhnt. Ich habe jetzt auch in Trier hier ganz viel Unterstützung, ganz viele Interessen. Leute wollen was machen. Die sind auch offen, aber die sind alle nicht so mutig, weil hier in der Provinz, denke ich immer, oder auch in anderen kleinen Städten vielleicht, ist die Angst vor Gesichtsverlust oder es gibt noch so dieses, das ist richtig und das ist falsch Ding mehr als in Berlin. In Berlin ist irgendwie, ist so wie es ist, weißt du, so what? Deswegen kann man da auch ein bisschen mutiger sein, frage ich mich. Und in Trier ist es so, das kann man doch so nicht machen, das muss man doch richtig machen. Weißt du? So dieses Adenauerhafte, richtig und falsch, in dem ich übrigens auch erzogen bin. Also ich bin auch schwarz-weiß, richtig und falsch. Und deswegen, letztes Ding, dazwischen so wichtig wieder. Nicht nur schwarz-weiß, ne? Sondern Grautöne, dazwischen komisches, irritierendes. So.
Ja, ich gehe jetzt noch mal kurz darauf ein, was du gesagt hast.
Also, ja.
Noch mal auf die Komplimente, die du mir gemacht hast. Das hat auch mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, dass ich versuche, wenn ich Sachen mache, mich komplett, mich ihnen komplett zu widmen. Und daher kommt auch mein Anspruch, Sachen gut zu machen, sehr oft. Also sagen wir mal, in 99% der Fälle habe ich halt diesen Anspruch. Es gibt doch 1%, wo ich dann vielleicht nicht so pingelig bin. Genau, aber ich bin sehr obsessiv. Also vor allem, wenn Sachen mich begeistern, wenn ich eine Vision spüre, wenn ich eine Kraft spüre in einem Projekt, dann versuche ich das zu realisieren. Und das war nicht immer so, glaube ich. Das ist auch, denke ich, bei mir die Erfahrung der letzten 10, 15 Jahre vielleicht, die auch mit TV Noir begann.
TV Noir, warte ganz kurz, weil Trier weiß nicht, was TV Noir ist. TV Noir war oder ist, gibt's noch, ne?
Ja.
Ja, ein Fernsehformat, das war ursprünglich für ZDF Kultur.
Also Kultur.
Das gibt es ja nicht mehr, diesen Zweig von ZDF Kultur. Sehr schade übrigens. Ne? Und bei ZDF Kultur gab es TV Noir als Musiksendung live aus Berlin, ist das richtig, aus dem Heimathafen in Neukölln. Und es war gehalten in Schwarz-Weiß. Ist es noch, also wenn es das noch gibt, ist es wohl noch so. Das war halt eine Schwarz-Weiß Musiksendung, die mit Publikum im Heimathafen Neukölln aufgezeichnet wurde. Kann man das so sagen?
Genau. Ja, das ist eines Musik-Talkshow gewesen, ist immer noch. Und ich glaube, dass das Team, was das von Anfang an aufgebaut hat, hat miterlebt, wie das gewachsen ist, von so einem ganz, ganz kleinen Ding, bis es dann irgendwann im Fernsehen ausgestrahlt wurde, von so einem schwarz-weißen YouTube-Format bis zum Fernsehformat. Und als Teammitglied hat man gemerkt, welche persönliche Qualitäten man entwickeln muss als Teil des Teams, damit das ganze Team einen Erfolg hat. Ja, und dann weiß man schon, wie man die Arbeit angehen muss, damit sie ein Erfolg wird und damit es einem gut tut. Genau.
Und stimmt.
Das war die Erfahrung, glaube ich.
Ja, und eine Musik-Talkshow. Das war auch das Neue an dem Konzept von TV Noir, ne? Dass da Musiker aufgetreten sind, die eben auch im Gespräch waren dann zusammen, ne? Die haben immer ihren neuesten Sound präsentiert und saßen dann mit auf der Couch, so wie bei Wetten, dass quasi, ne? So war es ja, oder?
Genau. Und die sind dann, ich glaube, der Krux war, dass sie alle, also die Menschen auf der Bühne, mussten so ihre Images verlassen. Die waren jetzt nicht hochgestylt und unnahbar, sondern eher das Gegenteil davon. Also die mussten persönliche Fragen beantworten, lustige Spiele spielen. Und damit waren sie in ihrer ganz normalen menschlichen Funktion plötzlich auf der Bühne zu sehen, was halt, glaube ich, bis dato nicht so üblich war. Genau, und das hat dann natürlich einen ganz anderen Aspekt von ihnen dem Publikum gezeigt und die emotionale Verbindung zwischen ihrer Musik und dem Publikum gestärkt.
Ja, das war, also es ist nach wie vor ein echt interessantes Konzept, finde ich. Aber ist eben auch nicht für hier so ZDF Primetime, ne? Dafür reicht's dann nicht. Dafür ist es dann zu off. Ne?
Aber ja, dafür ist es zu oft.
Ja, aber was ich halt immer auch super finde, und das ist für mich auch übrigens typisch Berlin, das kenne ich jetzt hier noch nicht, vielleicht gibt es das auch hier, so diese Halbberühmtheit, weißt du, wie ich meine? So ein zu Knüpphausen, oder wie heißt der Musiker, der Sänger, wie heißt der nochmal?
Gisbert zu Knüpphausen, ja.
Genau, der war in TV Noir, ne? Dann der, wen gibt's? Das sind ja auch bekannte Typen, also Musiker jetzt. Wie heißt denn der nochmal mit Max Prosa zum Beispiel? Ne? Max Prosa, der spielt sogar hier jetzt irgendwo an der Mosel, habe ich gesehen. Ist auf Tour, sozusagen im Nowhere. Max Prosa, Singer-Songwriter. Wen gab's denn da noch so bei TV Noir, den man so kennt? Einfach mal so um die Größenordnung und...
Ach, Wir sind Helden gab es da auch zum Beispiel. Oder Selig oder Clouseau.
Okay.
Also in den letzten Jahren habe ich das jetzt nicht mehr so intensiv verfolgt. Aber also das sind doch durchaus größere und bekanntere, auch international bekanntere Acts da gewesen. Aber es ist immer noch nicht ein Format für ZDF-Abendprogramm. Das ist eher eine Nische.
Es ist ein Dazwischenformat, sehr schön. Oh, ich komme mir so vor, als ob ich dich interviewe, weil wir uns sehen und ich die letzten Podcasts immer so gemacht habe, dass man einfach live miteinander spricht, ne? Und jetzt ist es so, jetzt hat es so was, hallo Simon, ich muss mich jetzt mal locker machen hier. Auch hier, guck mal, ich habe neue Zähne, habe ich schon gezeigt, siehst du das?
Sehr schön.
Ja, gut, sagen alle, dass es gut aussieht. Um mal zwischendrin was von mir zu sagen. Nee, aber Fame und TV Noir, so sind wir ja irgendwie aufeinander getroffen. Ich habe bei TV Noir, war ich mal wieder diejenige, die wie immer große Vorurteile hatte. Das ist hier so ein Singer-Songwriter-Verein. Und Simon, du weißt, ich habe von Anfang an gesagt, ich mag alle Musik, aber ich hasse sogenannte Singer-Songwriter-Writerinnen. Sowohl als auch. Ich habe das so gehasst, weil jeder in Berlin irgendwann mal, ich weiß nicht, in den 90ern oder so, jeder war Musiker. Jede war Künstlerin. Und das hat mich so genervt, weil es waren natürlich viele Künstler und Musiker und auch viele Talente auf einem Klump, wie man hier so sagt. Ne? Das war ja auch so. Aber gerade mit diesem Sing-a-Songwriter, also da war so viel Schrott dabei. Jeder, der irgendwann mal im Volkshochschulkurs in Stuttgart-Zuffenhausen in den 80er Jahren E-Dur oder A-Moll greifen konnte auf diesem Gitarrensteg, ja, der dachte, er ist jetzt Musiker und zwar ein Singer-Songwriter. Und ein Hassobjekt von mir, ohne ihn zu kennen, war auch noch, und dann bin ich fertig, Max Prosa. Darf man nicht sagen, ich hasse ihn nicht, ich hasse ihn überhaupt nicht. Aber ich habe ihn einmal live gesehen und er bedient so ein Klischee. Und jetzt weiß ich aber, dass er echt ein ziemlich berühmter, gut funktionierender, selbstschreibender Musiker ist. Ist dem so?
Ja, ich denke schon.
Ja, aber du hast doch jetzt mit ihm gearbeitet, mit diesem Max Prosa, jetzt gerade.
Ja, deswegen finde ich auch das nicht so ganz cool, dass du ihn gedisst hast.
Nein, ich will ihn gar nicht dissen. Sag Max Prosa, ich bin eigentlich Fan. Ich finde ihn cool, weil er hat so was ganz Klassisches. Ja, also jetzt, wo ich meine Phobie gegenüber Single-Songwriting überwunden habe, weil ich mir einfach auch noch mal neuere Sachen angehört habe, die es überhaupt gibt, statt nur zu vermeiden und zu behaupten. Ja, so. Und Max Prosa ist halt wirklich echt der neue Reinhard May. Weißt du? Und ich finde, der hat auch so eine, der hat ein Gesicht. So, das meine ich jetzt alles komplimentös. Also verstehe das jetzt nicht falsch, nur weil ich erst mal dissen musste. Aber das ist ja auch das Semi-Will-Prinzip. Ich disse erst, um dann hinten raus aufzulösen. Und Max Prosa ist ein sehr gutes, idealtypisches Beispiel für mein Diss-Verhalten. Erst runtermachen, dann genauer hinhören, angucken, sehen. Max Prosa hat große Ähnlichkeit mit dem jungen Mick Jagger. Und C, eine Stimme wie Reinhard May. Also diese ganz, ganz klassisch deutsche Lyrik-Singstimme, wenn du mich fragst. Ich als Singer-Songwriting-Expertin.
Doch, doch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er eine ähnliche Stimme wie Reinhard May hat, aber inhaltlich ist es Lyrik, ja, tatsächlich. Mhm. Und also... Klar, man kann damit auch seine Schwierigkeiten haben. Und ich habe auch Verständnis für deine Schwierigkeiten mit Singer-Songwritern. Ich weiß nicht, warum da so mein Metier geworden ist. Also irgendwie fühle ich mich da zu Menschen hingezogen, die die Fähigkeit haben, alleine mit der Gitarre auf der Bühne zu stellen, sich zu stellen und so zu sein, wie sie halt sind. Also zu den Leuten, die keinen großes Brimborium und Tara brauchen, sondern einfach sich trauen, so zu sein, wie die sind und zu ihrer Brüchigkeit und Menschlichkeit stehen.
Und jetzt hast du, ist mir quasi zu Augen und Ohren gekommen, dieses Projekt gemacht. Ich mache jetzt nicht das Fass Ukraine-Krieg auf, ja? Aber du bist der einzige Ukrainer, den ich persönlich kenne. So, also liegt nahe, dass ich das jetzt nicht ganz unbesprochen da so in den Raum schmeißen kann. Wir haben jetzt 2 Jahre diese beschissene Situation in Europa. Und du hast was also gemacht.
Dazu, ich will jetzt nicht zum Krieg irgendeine Stellung oder sowas geben. Ich will nur sagen, wie das mich emotional, also vielleicht betrifft. Ich möchte jetzt, glaube ich, keine Einschätzung zur militärischen Lage oder zum Krieg geben. Ich will nur einfach sagen, dass nachdem der im Jahr 2022 angefangen hat, habe ich das Bedürfnis, mich irgendwie einzubringen, um was dagegen zu tun. Und das beschränkt sich, also ich sage jetzt nicht, dass ich ein Aktionist. Ich sage nicht, dass ich ein Aktivist bin, weil dafür tue ich viel zu selten und zu wenig.
Genau. Das sehe ich anders, aber das ist eine andere Geschichte.
Genau. Ich habe jedenfalls Anfang Februar ein Projekt zum Laufen gebracht, bei dem 15 Musikerinnen aus Deutschland einen ukrainischen Song auf Ukrainisch gesungen haben. Das war eine Audioaufnahme und ein Video. Und auch eine Spendenaktion, genau, und im Laufe der Spendenaktion, also die Spendenaktion ging den ganzen März, wir haben 6.500 Euro gesammelt, das Video ist durch die Decke gegangen, also ich weiß nicht wie viel, 3 Millionen Mal ist es gesehen worden, also vor allem in der Ukraine.
Auf YouTube?
Nee, tatsächlich auf Instagram, Facebook, TikTok und so. Weniger auf YouTube, weil das vertikal war. Also es ist jetzt eher so ein Social-Media-Format gewesen. Genau. Und ja, also viral geworden, sehr viel Kommentare aus der Ukraine bekommen, womit wir gar nicht gerechnet haben. Viel Geld gesammelt für Volontäre aus Kiew. Und genau deswegen habe ich ja auch erzählt am Anfang des Podcasts, dass ich überhaupt keine Zeit hatte, bis Ende März, bis Ostern kam. Genau, weil das mir auch ordentlich abverlangt hat. Ich habe auch, glaube ich, 2 Kilo verloren in der Zeit. Ja. Bei dem Projekt, wie du schon gesagt hast, hat mitgemacht Max Prosa, Cat, Gisbert zu Knüpphausen, Enno Bunger, Charlotte Brandy, Käthe, Andy Finz, Larissa Pesch, Juli Gilde, Liv Solveig, Desiree Kleukens, Bia, Marlena Käthe, Masen Abudaken und Sebastian Block. Das waren die 15 Menschen, die ukrainisch gesungen haben. Also wir waren total naiv. Wir haben gar nicht mit diesem Ansturm gerechnet, der dann später kam. Das war in meinem privaten Kanal. Ja, auf Facebook und auf Instagram. Auf Instagram habe ich ein eigenes Kanal dafür aufgemacht. Und dann haben die Künstler...
Der heißt?
15 für UA heißt der Kanal. Genau, also 15 für UA. Dann haben die Künstler teilweise das in ihren eigenen Kanälen gepostet.
Ach ja.
Und und wir haben schon gesehen, dass es in den ersten Tagen so einen hohen Ansturm gab, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Also das allein in meinem Facebook-Kanal hat das Video 250.000 Aufrufe mittlerweile. Genau.
Ey, krass.
Irgendwann, ein paar Tage später, hat das ein ukrainischer Influencer gepostet und dann hat das innerhalb, also ja, das Video runtergeladen irgendwo und bei sich in seinen Kanal gestellt. Und das Video hatte innerhalb eines Tages 500.000 Views bei ihm. Und ich habe gestern auch zwei Menschen gefunden, die das Gleiche gemacht haben. Und bei einem ist es auch über 550.000 auf Instagram und bei dem zweiten auf TikTok, ich weiß nicht, mehrere Millionen. Dann hat die Band, also das ist ja eigentlich ein Coversong gewesen, dann hat die Band, die das geschrieben hat, hat das in ihrem Account auch gepostet. Da hat es 1,3 Millionen Views auf Facebook. Also es ist schon echt wahnsinnig viel und was auch richtig belastend war für mich, weil ich, so wie du gesagt hast, ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich ein Streber bin. Ich bin einfach jemand, der sich komplett in Sachen widmet. Ich habe versucht, jeden Kommentar persönlich zu beantworten. Ich bin durchgedreht, weil ich, zeitlich war das nicht machbar. Und das, also erstmal das. Und was wir, also ich habe das schon geahnt, weil als ich an dem Song gearbeitet habe, merkte ich, dass ich kann den nicht anhören, ohne zu heulen irgendwann bei der zweiten Strophe, weil es ein Lied ist, in dem es um die Bewältigung eines Kriegstraumas geht. Ja. Und wenn dann die Ukrainer ihre Kommentare gepostet haben, gab es dann so einen Heul-Marathon. Jemand hat gepostet, ja, ich laufe hier in Tbilisi und weine. Und dann, ja, ich sitze in London am Flughafen und weine. Ich bin in Kawasaki... Ich bin in Kyoto im Zimmer meines Sohnes und muss heulen. Ich bin hier in St. Petersburg und heule. Und das ist schon, also das hat eine sehr, sehr starke emotionale Reaktion ausgelöst, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben. Und deswegen wurde es auch so oft und viel in der Ukraine geteilt. Und sogar ukrainische Botschaft in Berlin hat es geteilt.
Ach, wie toll, Simon. Oh, ey, das freut mich so. Das finde ich richtig. Also, ich kriege das ja auch immer nicht alles so mit. Ne? Aber du hast so viele Projekte gemacht und wo du auch andere unterstützt und so weiter, jetzt wieder. Aber dass da mal so ein großer Fame auch dran hängt, das freut mich persönlich. Das freut mich echt persönlich.
Ja, ich weiß gar nicht, was vielen von den Künstlern, die dabei waren und mir auch gezeigt hat, ist, dass die Musik eine sehr, sehr starke emotionale Kraft hat. Das kann Menschen so verbinden und das kann zu Menschen sprechen, die diese Sprache gar nicht verstehen, in der wir gesungen haben. Es gab auch Kommentare von Menschen aus Deutschland, die kein Wort verstanden haben oder von Menschen, die kein Deutsch und kein Ukrainisch können, aber trotzdem sich berührt fühlen. Und ich glaube, dass ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass auf diese Art und Weise erlebt zu haben, wie viel Kraft in der Musik ist. Ja.
Von wegen Tränen der Rührung bei Musik oder was Musik für Gefühle auslösen kann, da hänge ich doch mal gleich ran, dass du für mich als Simi Will mal einen Song geschrieben hast. Du hattest mir irgendwann, keine Ahnung, eine E-Mail geschrieben, geschickt mit einem Link. Ich habe auf den Link geklickt und dann habe ich dich zum ersten Mal selbst singen hören. Ein ferner Rollkoffer in sonniger Stille, bla bla. Und ich dachte, oh nein, Simon, hör mal, was der für eine schöne Stimme selber hat. Weil du, wie gesagt, ich kannte dich als Musiker ja kaum bis zu dem Zeitpunkt. Und dann hast du dieses Lied gesungen. Und dann habe ich sofort angerufen, Simon, das wird die Simi-Will-Hymne, das nimmst du auf, das spielst du in der nächsten Show. Und dann hast du gesagt, nee, Simi, das singst du. Das habe ich für dich geschrieben. Und dann habe ich gesagt, Simon, ich kann nicht singen. Naja, und daraus ist geworden, dass meine Mutter heute sagt, sie liebt dieses Video, was entstanden ist aus deinem Song. Genau, und wo die Mama gesagt hat, Simi, du kannst ja singen. Da habe ich gesagt, nein, das hat der liebe Simon in Berlin so gemacht, dass ich singen kann. Ne? Und Hajo Schumacher hat es damals über die Morgenpost in Berlin, das erinnert, deswegen erinnere ich mich gerade, und da dachte ich, ich bin jetzt endgültig voll berühmt, weil das haben dann an einem Tag 2000 Leute angeschaut und angehört. Ne? Weil wir hatten ja natürlich, habe ich dann auch gesagt, wir produzieren dann aber auch ein Video. Und dann habe ich meinem Kameramann gesagt, wir bestellen einfach alle morgen zum Hermannplatz und das geht schon, das geht schon. Und Michi, der Kameramann, spinnst du, du brauchst doch einen Plan, du kannst dich einfach alle anrufen. Und letztendlich war es so, dass tatsächlich zu einer bestimmten Uhrzeit alle notwendigen Leute sich am Hermannplatz getroffen haben und wir das Musikvideo gedreht haben zu deinem Song, den du mit mir irgendwann mal aufgenommen hast. Und liebe Zuhörer dieses Dazwischen-Podcasts, auch das kann man im Netz noch hören, ne? Auf YouTube gibt's das. Wie heißt das nochmal, unser Song?
Hermannplatz, oder? Heißt er Hermannplatz?
Ja, stimmt. Hermannplatz, hätte ich mir auch merken können, ne? Simi will Hermannplatz. Da kann man das Musikvideo sehen.
Und ich glaube, den gibt's auch bei den ganzen Streaming-Plattformen, auf Spotify. Und
ach, Quatsch.
Doch.
Echt?
Ja,
cool.
Wir haben da vielleicht schon 10 Cent verdient oder so.
Ey, Wahnsinn! Als ich dich dann als Musiker gezwungen habe, in meiner Show mal aufzutreten, zusammen mit diesem wundervollen Cellolitis, einer der besten Cellisten von Berlin, behaupte ich jetzt einfach mal so, einen Song performt in meiner Sendung. Und da jetzt nochmal zurück zu dem Pipi im Auge gehabt, weil das hat mich so angefasst. Was war das nochmal?
Also erstmal danke ich dir nochmal für die ganzen Komplimente. Ich nehme einen riesigen Blumenstrauß davon heute mit.
Ja, musst du. Was denn sonst?
Das ist sehr lieb von dir. Genau, also ich habe jahrelang auf Russisch gesungen, obwohl ich schon lange in Deutschland gelebt habe zu dem Zeitpunkt. Und damit die Leute verstehen, welche Sprache ich singe, habe ich das unter dem Künstlernamen Simon the Russian gemacht. Das kann ich mittlerweile gar nicht mehr machen. Aus politischen Gründen. Genau.
Ja.
Und wir haben einen Song gesungen, der heißt Go With No Pain. Also so der englische Titel davon. Es ging auch um Verlust. Also es ist auch klar, dass, irgendwie, mir liegen diese schweren Themen auch.
Und, ja, absolut.
Es freut mich natürlich zu wissen, dass die Leute berührt, auch wenn sie den Text nicht verstehen. Aber das liegt auch an Nikos Cello-Spiel tatsächlich. Cello ist ja auch so eine Art Ersatz für die menschliche Stimme und der hat da mit seinen Qualitäten fantastische Arbeit gemacht. Also Arbeit ist komisch, ja. Aber fantastisch das ergänzt. Also
Kunst.
Kunst,
ja. Fantastische Ihr Kunst wart macht. Zusammen einfach fantastisch. Gibt es noch auf YouTube zu sehen? Weil ich gebe so gerne damit an, was bei mir in der Show
bestimmt,
war. Und ihr beiden wart. Ja.
Also wir haben das Ganze auch
einfach,
bei
das war so schön.
TV und OR gemacht, irgendwann 3 Jahre davor oder 2 Jahre davor. Und das gibt es noch bei YouTube irgendwo zu sehen. Ja.
YouTube, TV Noir, Simon the Russian hieß es damals noch, Simon the Russian und Cellulitis, Nikolaus Herdikerhoff heißt Cellulitis eigentlich. Kann man sich wirklich mal anhören, ist fantastisch, sind Freunde von mir und somit habe ich wieder Fame quasi Fremdfame auf mich geladen. also lege ich allen ans Herz. Simon, was wollte ich noch mit dir? Habe ich heute Mittag irgendwas gesagt, was ich mit dir noch besprechen wollte, was wir noch nicht besprochen haben?
Ich glaube, du hast es aufgeschrieben.
Dachte ich auch, aber ich finde es gerade wieder nicht. Warte mal, hier stehen
Ach so, du wolltest mit mir sprechen, womit ich mein Geld verdiene. Kann es sein?
Ach ja, Geld. Nee, das hatten wir so, okay. Nee, das hatten wir nämlich super in so einem Vergleich, dass ich so ein bisschen böse gesagt habe, dass in Trier vieles als Produkt auch im kulturellen Bereich gedealt wird. Ne? Also meine bisherige Erfahrung, den kleinen Ausschnitt, den ich kenne. Man macht entweder Theater am Theater, man macht Musik im, ne, im Musikhaus. Es gibt bestimmte Konzerte. Das ist auch toll, dass es die hier gibt, ne? Dass es überhaupt hier Fame hingezogen hat. Es ist toll, dass es Gildo Horn gibt. Es gibt hier auch vieles, ne? was toll ist. Aber mir kommt es so vor, muss ich sagen. Es kommt mir so vor, als ob man hier nicht einfach was so machen kann, mal ausprobieren kann, wenn es nicht mit Geld verdienen, Projekt, Werbung zusammenhängend mit irgendwas anderem steht. Nicht einfach so. Weißt du? Weißt du, wie ich meine? Semi-Wildshow haben wir gemacht, einfach so, weil ich dachte, ich muss wieder mal was machen, was komisch ist, weil ich traurig war oder weil mir was gefehlt hat. Ne? So. Dann holt man sich Leute dazu, die auch was Verrücktes machen wollen. Ne? Und so wächst dann so ein Projekt. Und am Schluss kommt was raus, wo man selbst verwundert ist, dass es so viele interessiert, wenn es denn gut läuft. Mhm. Ja? Und, oder als wir das Drama hatten und wir werden ausgeraubt, Simi Will bekommt alle Kameras geklaut, weil ich vor lauter Fame unachtsam geworden bin. Ja? Und wir sind nicht versichert. Und was passiert? Es wird gesammelt für uns. Ja? Und wir haben am Schluss Geld auf dem Vereinskonto, was wir nie vorher hatten. Ja? Und können alles bezahlen, haben keine Sorgen. Und wir hatten eigentlich nie Geldsorgen bei diesem Projekt. Und es war immer professionell. Und ich weiß noch, es gab auch mal einen Versuch, doch Simi Will in den RBB zu holen, um dann allen einfach auch bezahlte Arbeit nach 10 Jahren ehrenamtlichem Kulturgedöns quasi überzuhelfen. Und da hat ja auch wirklich Hajo Schumacher damals ein großes Wort für uns eingelegt und hat unser Projekt der damaligen RBB-Chefin, die ja jetzt keine RBB-Chefin mehr ist, zu Recht, ja, vorgelegt. Und die meinte dann nach Konzeptsichtung von Semi-Will-Format, unserem Fernsehformat, das wäre ja viel zu teuer in der Produktion. Das könnte man nicht realisieren. Ein fertig produziertes Fernsehformat, was für 2000 Euro zu haben ist, ja, also sage ich jetzt mal, Simon, weißt du, war vom RBB nicht gewünscht, weil sie das nicht mochte. Ja. Egal, ich mochte sie auch nicht, weißt du, so sieht's nun mal aus. Wir haben nie Geld damit verdient, aber wir hatten auch nie Geldsorgen und konnten Dinge machen ohne Geld. Das grenzt retrospektiv an ein Wunder. Also, eine gestreamte Fernsehsendung, ne, Simon, oder?
Ja, ich glaube, dass, also glücklicherweise stand bei diesem Format das Geldverdienen nicht nie als Ziel. Ich denke, wenn das als Ziel gestanden hätte, dann wäre die Herangehensweise auch ein bisschen andere. Genau, aber also für mich persönlich ist Geld selten ein Motivator, irgendwas zu tun. Ja, so ist es leider.
Ja, aber du musst ja auch von was leben.
Ja, genau. Also ja, wovon lebe ich denn? Ja, ich bin ja nicht nur...
Ja, wovon lebt eigentlich Simon? Genau. Es gab mal einen Hit, wovon lebt eigentlich Peter?
Genau, also ich bin nicht nur ein Produzent, ich bin auch ein Tonmann und ich mache immer wieder Tonjobs. Und das Spektrum davon reicht von, sagen wir mal, Audio-Guides-Produktion für Museen bis Beschallung oder Pressekonferenzen für irgendwelche politischen Ereignisse. Ja, und Corona war eine Zeit, wo ich doch in ganz, ganz guten und interessanten Einblick in die Lokalpolitik bekommen habe, weil ich da regelmäßig Beschallung gemacht habe für die Sitzung von BVV Tempelhof Schöneberg. Und es war, also für die, die das nicht wissen, in Berlin gibt es Lokalparlamente für Bezirke, ich glaube 12 insgesamt, und die heißen dann Bezirksverordnetenvollversammlungen, BVV. Mhm. Genau, und da werden so ganz, ganz banale Sachen ausdiskutiert, wie können wir 3 Fahrradstände an der Ecke die und die Straße aufstellen. Ja? Und dann merkt man, wie viel Diskussionsbedarf eine solche simple Entscheidung braucht. Ja? Und dann kann man so ein bisschen skalieren. Okay, das sind 3 Fahrradstände, jetzt haben wir eine Stunde lang diskutiert. Was bedeutet das, wenn man eine die und die Gesetzesänderung auf der Bundesebene durchbringen muss? Also was ist da für einen Diskussionsbedarf und Kompromissbedarf auch notwendig? Und genau, ich denke, dass Lokalpolitik da viel, viel realer und greifbarer ist für viele, die vielleicht neugierig darauf sind, wie dieser Betrieb läuft.
Also sowas nennt sich ja bei uns dann Fahrgemeinderatssitzung.
Ja.
Fahrgemeinderatssitzung. Das ist das Pendant zur BVV in Berlin.
Ja.
Wahrscheinlich. Nein, ich übertreibe. Nee, wir haben hier einen Stadtrat.
Ah, ja, okay.
In Trier nennt man das Stadtrat. Ja. Da sind auch, glaube ich, ganz coole Leute. Ich kenne ein paar davon, sind da drin. Und Trier ist gar nicht so, ich habe immer gedacht, Trier wäre so ganz konservativ, ist es gar nicht. Es sind viele Frauensachen hier, die von Frauen angeleitet werden oder wo Frauen Chefinnen sind. Mhm. Da ist Trier gar nicht so spießig. Aber von wegen, wie hast du gesagt, es gibt Bezirksverordnetenversammlungen und in Trier gibt es die Stadtverwaltung oder die Stadt. Verordnung, keine Ahnung.
Und kann man da hingehen, einfach sich das anschauen? Weil, also als ich das gemacht habe, das war zu Corona-Zeiten, die konnten halt bei sich im Rathaus nicht tagen, die Abstände waren nicht gegeben, deswegen mussten sie in so eine riesige, recht schöne, ältere Sporthalle gehen und da konnte man einfach auf die Tribüne gehen und das anschauen und anhören. Na, kann man das in Trier auch machen, dass man dabei ist bei so einer Sitzung?
Oh, das ist sehr gute Frage. Das würde ich jetzt mal weitergeben an die Hörerschaft. Liebe Monika oder wer auch immer aus der Stadtverordnetenversammlung jetzt hier zuhört, kann man da einfach sich mit reinsetzen und hören, was die Stadtmütter und Väter beschließen wollen? Darf ich da dann dabei sein? Bitte Antwort in persönlichen Nachrichten an Simi Simon. Danke, Monika. So, zurück zu dir, Simon.
Jetzt habe ich ein bisschen eher über Politik erzählt, tatsächlich.
Ja, das
aber,
hängt ja alles, hängt ja alles
ich
zusammen.
Glaube, ja, ich kann, soll ich noch ein bisschen was dazu erzählen? Das sagen, dass es nicht so wirklich spektakulär ist. Also,
Tonmensch zu sein?
Ja, es ist also deswegen nicht wirklich spektakulär, weil, es hat kein,
Simon.
Es hat wenig Glamour einfach. Das ist ja eher Produzentenarbeit. Das ist schon was sehr, sehr Kreatives und sehr Schönes. Aber ich mache auch so utilitäre Sachen wie Beschallung bei der BVV. Und im Grunde genommen, tontechnisch war das nicht so herausfordernd für mich. Es war halt sehr, sehr interessant dabei zu sein und damals hatte ich noch keine deutsche Staatsbürgerschaft, mittlerweile habe ich sie schon und das war für einen Ausländer wie mich eine Ehre, der deutschen Demokratie auf diese Art und Weise zu helfen. Ne?
So Simon, jetzt kommen wir zu dem Abschlussquiz.
Quiz,
und zwar
okay, ich
Quiz.
Bin gespannt.
Quizstunde mit Simi Will. Welche berühmten Menschen kommen aus Trier?
Du? Kann es sein, dass es Karl Marx ist?
Richtig.
Okay, ich habe ein bisschen geschummelt, gerade bei Wikipedia nachgeschaut. Ja, weiter?
Steht da auch Simi Will? Steht da auch Simi Will?
Noch nicht, aber ich kann ja schnell da was reinschreiben.
Mach doch mal. Wen hast du noch gefunden? Gibt es noch jemanden?
Doch, bestimmt. Aber da muss ich jetzt wirklich gucken. Na, das ist jetzt
nein, okay. Aber was weißt du über Trier? Was hast du schon mal gehört über Trier?
Also ich wollte mal nach Trier fahren und es sind 13 Stunden mit der Bahn von Berlin. Too much. Genau, das liegt an so einem unerreichbaren Eck von Deutschland für mich, leider.
Ja, das
gibt es einen Flughafen irgendwo? So. Obwohl, das ist nicht so cool.
Einen Flughafen gibt es in Luxemburg natürlich.
Ja, okay.
Aber das ist ja nur 30 Kilometer weg oder 40.
Ist es Saarland? Nee.
Nein, pfui aus, Simon. Das geht gar nicht.
Nein. Also, Entschuldigung.
Saarland und Rheinland-Pfalz
okay,
unterscheiden sich wie Himmel und Hölle,
ja,
wie Morgen und Abend. Nein, das stimmt
Erdkunde,
überhaupt nicht.
Totale Schwäche.
Ich liebe die Saarländer, das sind unsere Nachbarn hier. Das ist unser Nachbarbezirk quasi, ist das Saarland. Mhm. Und die Saarländer sind kulturell ganz toll. Die haben in den 80er Jahren schon ganz viel auch Geld ausgegeben für Straßenkunst, für Musik und so. Mhm. Die Saarländer finde ich ganz toll, obwohl die wenig Geld haben. Ne? Ist ja kein reiches Bundesland. Aber die Rheinland-Pfälzer und die Saarländer sind halt miteinander, keine Ahnung, das ist irgendwas Historisches. Weißt du, es gibt zum Beispiel den Spruch, es gibt so eine Straße, die fährt man, wenn du aus dem Saarland nach Trier fährst mit dem Auto, ja, dann fährst du über so eine steile Straße, so ein bisschen serpentinartig, von oben runter in die Stadt. Und es gab in den 80ern oder 70ern immer den Witz, was sagen die Saarländer, wenn sie die Bitburger Straße runterfahren? Und sie sehen dann die Mariensäule, das ist so eine Säule wie die Trierer Freiheitsstatue, wenn du so willst. Und deswegen haben die gesagt, dass die Saarländer immer singen, New York, New York, wenn sie die Trierer Mariensäule sehen. Ja, haha, ne? So ist es. Also deswegen, wir sind keine Saarländer. Aber es gibt noch Malu Dreyer, diese SPD-Frau,
ah ja, stimmt.
Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, mhm. Die wohnt auch hier ganz nah in meiner Nähe, in Trier Süd, ah, okay. Irgendwo. Mhm. Gildo Horn,
ja. Mhm,
kennst du ja, den Meister, die Meisterklasse. Gibt es übrigens einen Wein jetzt, die Meisterklasse.
Okay.
Musst du mal drauf achten, gibt es bestimmt auch bei Karstadt am Hermannplatz in der Weinabteilung. Ist nicht so schlecht, habe ich mir sagen lassen.
Okay.
Gut. Die Meisterklasse, Gildo Horn. Gut, Werbung gemacht. Und, aber das sage ich in einer anderen Folge, das spare ich mir mal noch auf. Nein, ich sage es jetzt. Charles de Gaulle hat in Trier gewohnt.
Okay, wie kommt das?
Yes, das war vor meiner Zeit. Und warum er hier gewohnt hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht könnte das auch jemand rausfinden. Aber von 1927 bis 1929 ist er hier gewesen. Simon, ich freue mich. Ich komme ja alle 3 Monate ungefähr. Und dann sehen wir uns, treffen uns wieder in der Ankerklause.
Sehr gerne.
Meine Schnuppe.
Sehr gerne.
Und ansonsten halt mich auf dem Laufenden. Ja,
mach ich.
Was den Fame angeht.
Mach ich. Danke dir für die ganzen Komplimente. Ich fühle mich viel, viel besser jetzt. Tatsächlich.
Ach Simon, ey, ich habe dir sonst auch immer die Komplimente gemacht.
Ja,
weil
stimmt.
Du hast so lange Zeit für mich, für ohne Geld, verantwortungsbewusst. Ohne dich wäre das alles gar nicht gewesen. Ja,
Dankeschön.
Also lass dich jetzt mal loben über den grünen Klee. Lass viel Wasser in die größte Vase, die du hast, reinlaufen und stell den großen Strauß
das
fett prominent hier ins Tonstudio rein.
Danke.
Simon Bussi.
Liebe Grüße nach Trier.
Grüß mir den Cottbusser Damm.
Ah, mach ich, klar.
Und die Ankerklause.
Mach ich.
Simon.
Tschüss, danke schön.
Tschüss, danke dir.